in diesen Zeiten geht es leider nur übers Telefon.
Machen wir so.
Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent der Bayerischen Diakonie. Und wenn Sie sich fragen, ob es in diesen Tagen noch ein anderes Thema gibt als
Corona,
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 dann kann ich Ihnen sagen, ja, die anderen Themen gibt es, aber die gibt es nicht heute und die gibt es auch nicht bei uns. Aber immerhin wollen wir heute mal einen Aspekt der Krise besprechen, den wir in Deutschland nicht im Blick haben oder noch nicht im Blick haben. Wir wollen heute einmal über den Tellerrand hinausschauen, denn wir sprechen viel über Corona in Deutschland und Corona in anderen europäischen Ländern. Wir vergessen aber manchmal, dass der Virus nicht nur keine Feiertage kennt, schöne Grüße an Frau Merkel an dieser Stelle, sondern auch keine Grenzen. Das haben andere Länder möglicherweise schneller realisiert als europäische Länder. Und möglicherweise gibt es deswegen in den afrikanischen Ländern beispielsweise deutlich geringere Fallzahlen als in Europa. Oder doch nicht?
Und heute zu Gast bei Mika?
Dr. Oliver Müller ist der Direktor von Caritas International, dem weltweit tätigen Hilfswerk des Deutschen Caritasverbands. Caritas International hilft nach Naturkatastrophen und in Krisengebieten, das Überleben der Menschen zu sichern. Nach eigenen Angaben arbeitet Caritas International eng mit weltweit mehr als 160 nationalen Caritas-Organisationen zusammen. Von seinem Hauptsitz in Freiburg aus unterstützt das katholische Hilfswerk jährlich etwa 680 Hilfsprojekte in aller Welt.
Dr. Müller, herzlich willkommen bei Mika. Sie sind der Direktor von Caritas International, der weltweiten Hilfsorganisation der Caritas. Und wir müssen natürlich über Corona sprechen, ein Thema, das in Deutschland primär unter dem, ich nenne es mal Gesichtspunkt des Eigeninteresses diskutiert wird. Wir reden über die deutschen Fälle, wir reden über die Erkrankungen, über die Schutzmaßnahmen. Der Rest der Welt kommt kaum vor. Täuscht es?
Ja, bislang ist Deutschland aus verständlichen Gründen natürlich vor allem auch mit der Situation hier beschäftigt. Also das, denke ich, muss man auch verstehen. Darf man nicht unbedingt kritisieren, weil es hier eine ganze Menge zu regeln gibt und wir hier steigende Fallzahlen haben. Gleichzeitig sehen wir im weltweiten Kontext als international aktives Hilfswerk natürlich, wo in der Welt sich die Situation auch verschärft. Und es gibt zahlreiche Länder, in denen zu befürchten ist, dass es eine Situation weit schlimmer als das, was wir jetzt in Italien sehen, geben wird. Auch wenn in vielen Ländern der sogenannten Dritten Welt die bisherigen Fallzahlen noch relativ niedrig liegen. Das liegt aber in sehr vielen Fällen auch daran, dass es einfach wenig Tests gibt. Aber es dürfte sicherlich auch daran liegen, dass die Verbreitung des Coronavirus noch nicht das Stadium erreicht hat, wie es jetzt hier bei uns in Deutschland der Fall ist.
Ich würde hier gerne mal eine Zahl einwerfen. Vom 30. März lese ich 5000 Infektionen in 47 afrikanischen Staaten und von gestern oder von vorgestern die Zahl, heute ist der 2. April im Übrigen, da beläuft sich die Zahl auf 50, allerdings mit, wie gesagt, nur etwa 5.000, 6.000 Infektionen. Das ist natürlich im Vergleich zu den Zahlen, die wir aus Deutschland, aus Italien, aus Amerika kennen, vergleichsweise gering. Kann das überhaupt stimmen?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt sicherlich eine Dunkelziffer, die wesentlich höher ist. Die Frage ist generell, wie wird sich die Verbreitung in Afrika gestalten? Da gibt es unterschiedliche Szenarien. Zum einen könnte sich sehr positiv auswirken, dass die Bevölkerung in Afrika viel jünger als die hier in Europa ist. Es ist schon wichtig im Kopf zu behalten, dass rund die Hälfte aller Afrikanerinnen und Afrikaner unter 25 Jahre alt sind und nur 6% der Bevölkerung über 65 Jahre. Das heißt, die Risiko
Das heißt, die klassische Risikogruppe ist dort verhältnismäßig exakt, klein.
Genau. Und die älteren Menschen leben auch nicht in Seniorenheimen, sondern meist im familiären Umfeld, was die auch schützen kann. Das heißt, das könnte dazu führen, dass sich die Krankheit dort weniger bemerkbar macht, vielleicht kaum mit spürbaren Symptomen verläuft und da es damit auch weniger Opfer gibt. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass das, was wir jetzt hier im Deutschen auch immer Social Distancing nennen, also den Abstand zu nehmen, dass das in vielen städtischen Gebieten Afrikas nahezu nicht durchführbar ist. Also wenn ich an die Slums in Nairobi denke, wo sich zum Teil 50 Menschen, 100 Menschen einen Wasserhahn teilen, da kann nicht davon die Rede sein, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Oftmals leben 5, 6 Personen auf 12 bis 15 Quadratmetern. Also man kann sich dort schlichtweg nicht von den anderen fernhalten. Und das ist natürlich ein ideales Verbreitungsgebiet für das Virus.
Nun haben Sie die Lebensbedingungen bereits angesprochen. Die medizinische Versorgung dürfte sich auch nicht auf europäischem Niveau bewegen.
Das ist ein zusätzlicher Punkt, dass das medizinische System ohnehin in vielen Ländern schon sehr wenig entwickelt ist. Das führt ja dazu, dass heute schon Menschen an wirklich vermeidbaren Krankheiten sterben. Wer einen Herzinfarkt hat, wer Dialysepatient ist, hat sehr eingeschränkte Überlebensmöglichkeiten. Und das ist sicherlich eine Problematik. Also von daher muss man jetzt auch klar sehen, es würde jetzt keinen Sinn machen, speziell auf die Covid-19-Erkrankungen zusätzliche Kapazitäten in den Krankenhäusern oder Gesundheitsstationen zu schaffen, sondern man muss weiterdenken, man muss das gesamte Gesundheitssystem im Kopf haben.
Nun ist es ja nicht so, dass die afrikanischen Länder sich da nicht vorbereiten. Wir haben landesweite Ausgangssperren, wenn ich es richtig weiß, in Simbabwe. Wir haben etwas in Namibia. Wir haben eine Ausgangssperre in Südafrika. In Kenia wurde vor einigen Tagen, wenn die Nachrichten stimmen, ein 13-jähriger Junge erschossen, im Zuge der nächtlichen Ausgangssperre. Bereiten sich die Staaten oder können die sich überhaupt richtig vorbereiten?
Ja, es gibt durchaus sehr sinnvolle und gute Maßnahmen. Vielleicht ist auch einer der Gründe, warum das Virus bis jetzt offensichtlich noch nicht so verbreitet ist, dass doch relativ viele afrikanische Länder sehr früh reagiert haben. Ja, sie haben Schulen und Universitäten geschlossen und den Flugverkehr eingeschränkt. Ja, das war sicherlich ein großer Vorteil. In einem Land wie Sierra Leone, das ja auch von der Ebola-Krise sehr stark betroffen war, hat die Regierung bereits ab Ende Januar alle Einreisenden aus China zum Beispiel für 2 Wochen in Quarantäne gesteckt. Und dort, also in Sierra Leone, gibt es bis jetzt noch keinen einzigen Corona-Fall. Und man kann hoffen, dass das auch dazu beiträgt, dass die Zahlen sehr, sehr niedrig bleiben. Die Abschottung, die jetzt dafür sorgt, dass die Zahlen noch niedrig sind, ist natürlich zugleich auch mit das größte Problem für die afrikanischen Länder. Weil der Warennachschub, insbesondere auch an Medikamenten, der hauptsächlich aus China und Indien kommt, jetzt gefährdet ist. Also es muss über kurz oder lang auch in diesen Ländern wieder Flugverkehr geben, um die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern sicherzustellen.
Sie haben das Stichwort Ebola erwähnt. Es kursieren hier in Deutschland in den Medien Meldungen, in Afrika wird das alles gar nicht so schlimm, weil die wissen ja, wie man damit umgeht. Die hatten ja Ebola.
Ja, in der Tat hatten einige Gesellschaften in Westafrika, auch im Kongo, wirklich damit zu kämpfen. Und es gibt Lehren aus der Ebola-Krise, die jetzt auch angewendet werden. Das spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab. Also zum einen gibt es natürlich Lerneffekte, was die Eindämmung der Verbreitung des Virus betrifft. Da ist zum Beispiel ein veränderter Umgang in der Krankenpflege vonnöten oder auch Bestattungsrituale mussten verändert werden. Gerade hier haben kirchliche Hilfsorganisationen wie die evangelischer und katholischer Seite wie Diakonie und Caritas eine ganz wichtige Rolle gehabt, weil es die mit den Menschen reden konnten und dafür auch um Verständnis werben konnten, dass eben bei einer Beerdigung in solch einer Situation nicht 100 oder 200 Leute zusammentreffen sollten, wie es ansonsten der Fall ist, sondern dass das anders zu gestalten ist. Also ich denke, viele Menschen wissen, wie man besser damit umgeht, aber wir wissen natürlich auch, welche Gefahren damit einhergehen. Und in der Ebola-Krise sind auch viele Menschen letztlich nicht an Ebola gestorben, sondern daran, dass die zum Beispiel als Tagelöhner keine Einkünfte mehr hatten, sich notwendige Medikamente nicht mehr besorgen konnten, dass andere Krankheiten in Krankenhäusern nicht mehr behandelt wurden. Das heißt, es gibt Sekundärfolgen, die sehr drastisch sind. Und einen Aspekt möchte ich auch noch ansprechen. Also es gibt klare Indizien, dass während der Ebola-Krise der Kinderschutz wesentlich beeinträchtigt war. Das heißt, es kam in dieser Zeit, in der das normale Leben praktisch nicht mehr funktioniert hat, zu einem erhöhten Missbrauch auch von Kindern, zu erhöhtem Anteil von Kinderarbeit. Also da muss man sehr sorgfältig auch drauf schauen in solch einer Situation wie jetzt.
Aber Herr Dr. Müller, wenn ich das jetzt alles zusammennehme, die Fallzahlen, die Vorbereitung der afrikanischen Länder, die Erfahrung mit Ebola, das klingt unterm Strich so, so schlimm wird es ja wohl nicht werden. Teilen Sie die Einschätzung oder täuscht es?
Ob es so schlimm nicht wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, das ist offen und es wird sehr von der Konsequenz der Vorsorgemaßnahmen jetzt abhängen. Das ist absolut verfrüht, hier eine Aussage zu treffen. Und natürlich, wie ich sagte, kommen die vergleichsweise jungen Gesellschaften in Afrika den Ländern zugute, was die Bewältigung der Krise betrifft. Andererseits haben wir auch viele Menschen, die durch Vorerkrankungen und durch eine ungenügende Gesundheitsversorgung schon geschwächt sind und von daher auch besonders anfällig sind. Also Grundwarnung besteht jetzt sicherlich noch nicht.
Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
Caritas International hat ja nicht nur Afrika im Blick, sondern letztlich sind sie weltweit aktiv. Ein Land, das wir bislang kaum auf der Landkarte hatten, was Corona anbetrifft, weil es das dort offiziell gar nicht gibt, ist Syrien. Der Spiegel hat kürzlich berichtet, dass Syrien, da gibt's nichts. Er hat aber auch erklärt, warum, weil nämlich keiner drüber reden darf. Wie sieht es aus Ihrer Sicht dort aus?
Also wir stehen im engen Kontakt mit der Caritas Syrien. In diesem Land gibt es Stand heute 10 offiziell festgestellte Fälle. Diese vergleichsweise niedrige Zahl dürfte aber auch mit den sehr eingeschränkten Testmöglichkeiten zu tun haben, weil momentan nur in der Hauptstadt Damaskus getestet wird. Nachdem die Regierung die Krise anfänglich offensichtlich ignoriert hat, gibt es jetzt, das berichten mir unsere Mitarbeiter, ein wirklich vergleichsweise hohes Bewusstsein. Aber was die Einschränkungen betrifft oder den Kampf gegen das Virus betrifft. Das heißt, man hat Ausgangssperren erlassen von abends 18 Uhr bis morgens 6 Uhr. Öffentliche Märkte wurden geschlossen, Schulen werden geschlossen. Also das heißt, Ausgangsbeschränkungen, die ähnlich sind wie bei uns. Aber, und das ist der große Unterschied, die Corona-Krise trifft natürlich auf ein Land, das durch einen 9-jährigen Krieg extrem geschwächt ist. Die Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen wurde in den letzten 9 Jahren durch die kriegerischen Konflikte beschädigt oder zum Stillstand gebracht. Und ich sage Ihnen mal eine Zahl, um eine Vorstellung zu haben. Im Großraum Aleppo, wo ungefähr 4 Millionen Menschen leben, stehen jetzt 12 Intensivbetten bereit. Das ist ein Indiz, wie wenig die syrische Gesellschaft dafür gerüstet ist. Auch die Beschaffung von Schutzkleidung fällt schwer. Und schließlich muss man sagen, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, Krieg und Vertreibung bieten sicherlich den besten Nährboden für die Verbreitung des Virus, weil Menschen, die jetzt gerade in der Region Idlib mit dem Kampf ums Überleben beschäftigt sind, die vertrieben wurden, natürlich keinerlei Möglichkeit haben, sich durch Hygiene und andere Maßnahmen jetzt vor dem Virus zu schützen.
Und die innenpolitische Situation in Syrien tut sicherlich nochmal ein Übriges dazu. was die restriktive Haltung der Regierung gegenüber der eigenen Bevölkerung angeht.
Ja, die innenpolitische Situation ist schwierig. Wir haben in den letzten Wochen ja über 300.000 neu vertriebene Menschen aus der Region Idlib gehabt. Dort können internationale Hilfsorganisationen nur sehr eingeschränkt helfen. Also die zarten Anfänge, die es jetzt in anderen Städten außerhalb Idlibs gab, wo sagen wir, Handel bescheiden angewachsen ist, die drohen jetzt durch die aktuelle Entwicklung auch wieder zunichte gemacht zu werden.
Sie haben die Flüchtlingsthematik schon touchiert. Kommen wir einen Schritt näher an Europa, gucken wir nach Griechenland. Die Situation in den Flüchtlingslagern dort ploppt hier auch ab und zu auf, wird aber möglicherweise auch nicht so ernst genommen, wie es sein sollte. Wie stellt sich das aus der Sicht von Caritas International dar?
Also hier schauen wir natürlich vor allem auch auf die griechischen Inseln, wo es verschiedene Flüchtlingslager gibt, in denen die Menschen mehr oder weniger interniert sind. Hier besteht eine riesige Gefahr für die Verbreitung des Virus. Und aus unserer Sicht ist es dringend geboten, gefährdete Menschen aus diesen Lagern herauszubringen, beziehungsweise über eine Auflösung dieser Lager nachzudenken. Wir kennen die Bilder aus den Nachrichten, Menschen in Moria, zum Beispiel auf der Insel Lesbos, in diesem Lager, das völlig überfüllt ist, mit einem Mehrfachen an Bewohnern als ursprünglich vorgesehen. Diese Menschen können die hygienischen Mindeststandards nicht einhalten. Sie sind von der Flucht geschwächt und es gibt ja bereits erste Fälle. Und das könnte dort noch zu sehr, sehr ernsten Verhältnissen führen.
Wir sind jetzt relativ fix einmal um die Welt gereist. Sie stehen ja auch in regelmäßigen Kontakten mit der deutschen Politik. Was sagt Ihnen die deutsche Politik, wenn Sie auf die internationalen Aspekte von Corona hinweisen?
Also wir stehen in engen Kontakt mit dem Auswärtigen Amt, mit denen wir über jetzt auch laufende Programme beraten, die auch von der Bundesregierung in der Nothilfe gefördert werden. Die Zusammenarbeit umfasst verschiedene Punkte. Zum einen gab es und gibt es deutsche Mitarbeitende, die für uns und auch von anderen Organisationen im Ausland waren. Da ging es jetzt in den letzten Wochen um die Frage, inwieweit diese Mitarbeitenden noch vor Ort arbeiten können. Viele davon sind jetzt nach Deutschland gekommen, einige sind weiterhin auch vor Ort. Und zum Zweiten sprechen wir natürlich darüber, jetzt auch mit der Bundesregierung, inwiefern die Hilfsprogramme, die bereits durchgeführt werden, fortgeführt werden können und inwiefern wir sie anpassen müssen. Weil vieles an Hilfsprogrammen, ich denke jetzt gerade an humanitäre Hilfsprogramme, kann nicht eins zu eins genauso durchgeführt werden, wie wir das vor 4 Monaten geplant hatten. Das heißt, es sind jetzt Anpassungen notwendig. Zum Teil müssen wir die Laufzeiten von Hilfsmaßnahmen auch verlängern. Wir erleben dabei eine große Flexibilität jetzt auf der Seite der Politik. Und ich bin noch ganz zuversichtlich, dass wir hier den Menschen weiterhin beistehen können. Ein anderer Punkt ist, dass wir natürlich sehen, angesichts des großen Bedarfs, der uns jetzt aus unseren Projektländern entgegenschallt, dass es einen großen Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln für Hilfsprojekte in verschiedenen Ländern geben wird, um die Prävention gegen die Verbreitung der Epidemie voranzutreiben, aber vor allem auch für die Hilfe von Betroffenen. Und ich hoffe sehr, dass es hier nicht zu Umschichtungen in bereits vorhandenen Budgets kommt, sondern dass hier am Ende des Tages nicht nur für Menschen in Deutschland, sondern auch für Notleidende weltweit auch zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen werden.
Caritas International arbeitet ähnlich wie Diakonie Katastrophenhilfe mit lokalen Partnern, oder?
Genau. Als Caritas und Diakonie arbeiten wir eigentlich immer über lokale Partnerorganisationen. Und das zeigt sich gerade in der jetzigen Situation einmal mehr als großer Vorteil, weil das sind Menschen, die vor Ort sind, die Sprache der Notleidenden sprechen, die Teil der Gesellschaft sind und die jetzt auch nicht evakuiert werden müssen, sondern die wir in ihrer Hilfe unterstützen wollen. Und das tun wir auch nach Kräften. Das heißt, Was jetzt momentan auf der Prioritätenliste steht, ist die Hilfsprogramme, die Projekte, die bereits beschlossen, bereits in der Durchführung sind, weiterzuführen. Gleichzeitig ist eine große Herausforderung, dass wir innerhalb unserer Aktivitäten jede Art von Ansteckung mit dem Virus verhindern. Das heißt, Lebensmittelverteilungen müssen neu organisiert werden. Es mussten zum Beispiel in Syrien Sozialzentren, in denen Menschen Beratung und Hilfe fanden, geschlossen werden. Aber wir versuchen, die Menschen auf andere Weise zu erreichen. Personen, die sich nicht selbst helfen können, zum Beispiel Senioren, die in ihrer Wohnung verbleiben oder die Wohnung auch gar nicht verlassen können, weil sie im vierten Stock eines Hauses ist und weil sie die Treppe nicht herunterkommen, müssen besucht werden. Also es läuft momentan auf Hochtouren, die Hilfsprogramme an die veränderten, etwas veränderten Bedingungen anzupassen und gleichzeitig natürlich auch die Helferinnen und Helfer zu schützen. Aber das ist in vielen Ländern nicht leicht, die dafür notwendige Schutzkleidung auch zu bekommen. Also ich habe großen Respekt deshalb vor dem Mut vieler lokalen Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter großem persönlichen Risiko in diesen Situationen helfen und wohl wissen, dass das Gesundheitssystem ihres Landes überhaupt nicht dafür ausgerichtet ist, zum Beispiel schwerkranke Menschen dann auch zu beatmen. Davon kann in vielen Ländern kaum die Rede sein.
Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
Caritas International ist wie die Diakonie Katastrophenhilfe natürlich auch auf Spenden angewiesen. Die Spendenkonten finden Sie in den Shownotes, wenn Sie als Mika-Hörer oder Hörerin die Hilfsorganisation der beiden großen Kirchen in Deutschland unterstützen möchten. Eine Frage, Herr Dr. Müller, zum Abschluss. Wir haben jetzt über einige Länder gesprochen. Gibt es ein Land aus Ihrer Sicht, das Ihnen besonders am Herzen liegt oder wo Sie sagen, das gehört in unserer Prioritätenliste eigentlich ganz nach oben?
Also ein Land, an das ich in diesen Tagen ganz besonders denke, ist Venezuela. Ich war vor wenigen Monaten dort und habe dieses südamerikanische Land in fast kompletter Auflösung vorgefunden. Ja. Durch die politischen Schwierigkeiten im Land, durch internationale Sanktionen sind die Lebensverhältnisse extrem schlecht. Mehr als oder knapp 5 Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner haben das Land aus schierer Not in den letzten 2 bis 3 Jahren schon verlassen. Und die Krankenhäuser waren schon vor Beginn der Corona-Krise in einem miserablen Zustand. Also 3/4 aller Krankenhäuser in der Hauptstadt Caracas verfügt nach unseren Angaben nicht über genügend Desinfektionsmittel. Und das ist auch ein Hinweis darauf, wie schwierig die Situation ist. Die Caritas hat dort eigene Untersuchungen gemacht. In manchen Teilen des Landes ist 1/3 aller Kinder unter 5 mangelernährt. Also es trifft ein Land in einer schwierigen Situation und in dieser Abgeschlossenheit, in dieser Not kann die Corona-Krise also zu schrecklichen Folgen führen. Auch dort sind inzwischen erste Fälle um die 100 herum festgestellt worden. Auch dort die Dunkelziffer wahrscheinlich viel größer, aber wir werden versuchen mit allen Kräften dort weiterhin zu helfen und die vorhandenen Hilfen über die Caritas Venezuela auch auszubauen.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, gilt aber leider für alle Länder, in denen Sie aktiv sind. Solche Krisen treffen die Ärmsten natürlich am härtesten.
Das ist der Fall, ja. Wer keinen Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung hat, ist in solch einer Situation natürlich besonderen Risiken ausgesetzt. Was wir merken, ist natürlich auch, dass die Sekundärauswirkungen enorm sind. Und das macht uns besondere Sorge. Die Gefahr für viele Menschen ist weniger, dass sie vielleicht an Ebola erkranken oder womöglich sogar sterben, sondern dass sie, wie ich auch vor kurz angedeutet habe, als Tagelöhner zum Beispiel keinerlei Einkünfte mehr haben, weil die Märkte, die lokalen, geschlossen wurden. Und dann gibt es in Ländern wie in Venezuela, in Syrien oder in Kenia eben kein Kurzarbeitergeld und keine staatlichen Hilfen, die dann einspringen, sondern die Menschen sind weitgehend auf sich selber gestellt. Und chronisch kranke Menschen zum Beispiel werden dann in große Schwierigkeiten kommen, die Medikamente, die sie regelmäßig einnehmen, auch zu beschaffen. Das heißt also, die Folgewirkungen, die durch die Corona-Krise ausgelöst sind, können beträchtlich sein.
Sie haben die Frauen erwähnt, Sie haben die Kinder erwähnt, Kinderschutz, Kinderarbeit, steigende Prostitution, Arbeitslosigkeit. Darüber redet aber hier auch keiner, ne?
Ja, das ist in der Tat die große Problematik, dass wir jetzt nicht nur auf die Zahlen der Corona-Infizierten schauen dürfen, sondern dass wir das gesellschaftliche Ganze im Blick behalten müssen. Also wo brechen Versorgungsstrukturen zusammen? Wo können Krankenhäuser ihrer Basisversorgung nicht mehr gerecht werden? Da geht es ja um ganz einfache Dinge, die getan werden müssen. Wo verknappen sich Lebensmittel? Wo verteuern sie sich, wie zum Beispiel in Syrien? Das hat direkte Einwirkungen auf die Menschen, die nur sehr, sehr wenig Luft nach oben haben, was ihr Einkommen betrifft. Und all diese Entwicklungen, die sehen wir mit großer Sorge.
Bedeutet Corona eigentlich einen Rückschlag für die Entwicklungshilfe der letzten 10, 20 Jahre, dass Dinge, dass Strukturen, Teilhabemöglichkeiten, Organisationen, Angebote jetzt einfach nicht mehr weiter existieren wegen Corona und sie dann hinterher wieder halb bei Null anfangen müssen?
So weit würde ich jetzt noch nicht gehen, dass das ein nachhaltiger Rückschlag für Entwicklungsbemühungen ist. Das kann man nicht sagen. Wenn es über Monate hinweg andauern sollte, könnte das der Fall sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, wäre das übertrieben. Eine Frage, die man sicherlich im Blick behalten muss, ist, ob es einzelne Regionen gibt, die die Corona-Krise unter Umständen dazu nutzen, um Bürgerrechte einzuschränken oder Rechte der Opposition einzuschränken. Das könnte in einzelnen Ländern der Fall sein oder die Versuchung könnte dort bestehen. Also das muss man gut im Blick behalten und das wäre dann in der Tat ein wesentlicher Rückschritt, aber das muss man sorgfältig beobachten.
Herr Dr. Müller, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und entschuldige mich gleichzeitig bei den Hörerinnen und Hörern für die Tonqualität. Es ist in diesen Zeiten leider nur übers Telefon möglich und die schlechte Tonqualität sagt nichts aus über die Verbindung zwischen Diakonie und Caritas.
Jetzt gibt es Häppchen.
Treue Hörer wissen das, eigentlich sollten jetzt Veranstaltungshinweise und Ähnliches kommen, aber wie in den letzten Folgen auch, das Ganze entfällt aus dem sogenannten aktuellen Anlass. Dennoch, wir bedanken uns recht herzlich für das positive Feedback zur letzten Sendung. Wir freuen uns immer über Zuschriften, wir freuen uns über positive Bewertungen, über Abos und alles andere, was man bei Podcasts halt so macht. Und im Übrigen haben wir nochmal in die Statistik geschaut. Wir haben nicht nur Hörer aus Deutschland, Österreich, Frankreich, England und den Niederlanden, sondern auch aus einem Land, das uns die Statistik als Country Names Unknown ausweist. Also wer immer Sie sind, aus welchem Land auch immer, schreiben Sie uns. Wir wüssten das gerne einfach an podcast@diakonie-bayern.de. Hinweisen möchten wir Sie noch auf die Initiative Rechte statt Reste, die 100 Euro mehr Hartz-IV-Leistungen fordert in Zeiten der Krise. Diese Aktion unterstützen wir auch seitens der Diakonie Bayern sehr gerne. Hinweise dazu und zu allen anderen Themen dieser Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes. Das war es für heute von Mika. Ich bin Daniel Wagner und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Beteiligt an der heutigen Ausgabe waren außerdem noch Ariel und Eva Döhler und wir hören uns wieder in der kommenden Woche mit einer etwas kürzeren Ausgabe, denn dann kommt ja auch schon Ostern. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de/podcast.